Deutschlandfunk. Sport am Samstag.
Mit Maximilian Rieger. Schönen guten Abend. Es ist eine bemerkenswerte Zahl. Seit 2010 hat sich die Zahl der Mädchenteams im deutschen Fußball praktisch halbiert. Und das trotz des Booms, den der Fußball in dieser Zeit ja eigentlich erlebt hat. Die neue DFB-Vizepräsidentin Sabine Mamitsch erzählt im Interview gleich, wie sie das wieder verändern möchte. Außerdem hören Sie in dieser Sendung, wie das Jugendteam von Shakhtar Donetsk vor dem Krieg in der Ukraine geflüchtet ist und jetzt im Exil trainiert. Im modernen Fünfkampf soll Reiten durch einen Hindernislauf ersetzt werden. Das Verfahren sorgt aber für Kritik und Turnerin Sarah Voss berichtet, was Turnanzüge mit Selbstbestimmung zu tun haben. Eigentlich war der 33. Spieltag der Fußball-Bundesliga ja immer ein Fest für alle, die Fernseh- oder Radiokonferenzen lieben. Alle Spiele gleichzeitig am Samstag um 15.30 Uhr mit manch legendären Vorentscheidungen. Seit dieser Saison ist damit Schluss. Die DFL hat entschieden, lieber mehr Geld für einen weiteren Spieltag mit mehr einzelnen Spielen am Freitag und Sonntag einzunehmen. Und deswegen heute Nachmittag nur 4 Partien, die aber mit fast allen Teams, die noch um das internationale Geschäft kämpfen. Der SC Freiburg hätte gegen Union Berlin zum Beispiel einen großen Schritt Richtung Champions League machen können. Stattdessen sind es die Berliner, die sich zum zweiten Mal in Folge für Europa qualifizieren. Julia Metzner über den 4:1-Sieg.
Un-Europa heißt übersetzt, Union Berlin ist auch in der kommenden Saison wieder im Europapokal dabei. Die T-Shirts mit genau dieser Aufschrift wurden nach dem 4:1-Erfolg in Freiburg übergestreift. Freiburg hatte zwar mehr vom Spiel, aber Union war effizienter und führte schon zur Pause nach den Treffern von Prömmel, Trimmel und Becker mit 3:0. Nach dem 1:3 von Höhler kam nach einer Stunde noch mal Hoffnung im ausverkauften Freiburger Stadion auf. Aber für den Schlusspunkt sorgte wieder Union. Schäfer traf in der 90. Minute zum 4:1 Endstand. Damit hat Union jetzt wie Freiburg noch die Chance, sich sogar für die Champions League zu qualifizieren.
Union schafft also in seiner dritten Bundesliga-Saison zum zweiten Mal den Einzug ins europäische Geschäft. Trainer Urs Fischer kann das kaum glauben.
Ich glaube, was wir da in dieser Spielzeit wieder erreicht haben, es ist ein Wahnsinn. Es ist eigentlich unglaublich.
Für Bayer Leverkusen sind die internationalen Wettbewerbe kein Neuland mehr. In den vergangenen 2 Jahren hatte Bayer allerdings die Qualifikation für die Champions League verpasst. In dieser Spielzeit hat das mal wieder geklappt. Die Leverkusener sind nach dem 4:2 gegen Hoffenheim sicher Tabellendritter. Florian Winkler.
Dank einer deutlichen Leistungssteigerung in der zweiten Hälfte dreht Leverkusen das Spiel in Hoffenheim, sichert sich Platz 3 und damit die Qualifikation für die Champions League. Die TSG im ersten Durchgang präsenter und effizient. 2 Chancen, 2 Tore, Rüter mit dem 1:0 für die Kraichgauer und trotz des Ausgleichs durch Bayers Schick nach einer halben Stunde war Baumgartner kurz darauf per Kopf zur Stelle mit dem 2:1. Erst nach der Pause die Gäste druckvoller und zielstrebiger, drehten das Spiel innerhalb von 3 Minuten durch die Treffer von Diaby und erneut Patrick Schick. In der Nachspielzeit traf dann noch der eingewechselte zum 4:2 Endstand. Hoffenheim bleibt auch im 8. Spiel in Folge sieglos. Leverkusen freut sich auf die kommende Saison in der Königsklasse.
Ein großer Erfolg auch für Gerardo Seoane, der seine erste Saison als Bayer-Trainer absolviert und nach dem Spiel auch deutlich macht, warum der 3. Platz und die Champions-League-Qualifikation so wichtig für den Club sind.
Einen wichtigen Schritt für unsere Entwicklung, dass wir in der Königsklasse mitspielen können, dass wir Argumente haben, um sowohl Spieler zu halten, wie auch Spieler zu holen, um weiter zu wachsen. Aber ich glaube, in diesem Moment ist viel mehr die Freude angebracht, die Zufriedenheit, wie sich die Mannschaft entwickelt hat.
Und ironischerweise profitiert der erste FC Köln vom Sieg des Lokalrivalen. Denn die Hoffenheimer können die Kölner nicht mehr von einem der ersten 7 Plätze verdrängen. Köln also von der Relegation im vergangenen Jahr nach Europa. Und das trotz einer 0:1-Niederlage heute gegen Wolfsburg. Das führt aber dazu, dass die Gefühlswelt zwischen Fans und Spielern nach Schlusspfiff deutlich auseinanderklafft, berichtet Jan Wochner.
Kurz nach Abpfiff stürmten Kölns Fans den Platz. Tausende FC-Anhänger bejubelten ausgelassen den sicheren Einzug in den Europapokal. Torjäger Anthony Modest wurde von Fans auf Händen quer übers Feld getragen. Aber den FC-Spielern waren diese Feierlichkeiten sichtlich unangenehm. Sie zogen sich schnell in ihre Kabine zurück. Enttäuscht über die 0:1 Heimniederlage gegen Wolfsburg. Köln hatte deutlich mehr Torchancen, es fehlte aber an der Effizienz im Abschluss. Wolfsburg traf durch Yannick Gerhardt entscheidend kurz vor der Pause. Die FC-Fans kümmerte das am Ende wenig. Sie feierten auf dem Rasen friedlich Kölns Rückkehr in den Europapokal nach 5 Jahren.
Borussia Dortmund hat unterdessen endgültig die Vizemeisterschaft klargemacht durch ein 3:1 bei Greuther Fürth. Die Fürther stehen ja bereits als Absteiger fest und es wird einen Umbruch geben. 5 Spieler hat der Club heute schon verabschiedet, genauso wie Trainer Stefan Leitl. Der analysiert sein letztes Heimspiel als Fürther Trainer so.
Ja, unsere Fans sind sehr dankbar. Wir haben sie in dem Jahr nicht gerade verwöhnt oder in der ganzen Saison. Ich glaube, die Rückrunde nochmal, die kann sie definitiv sehen lassen. Heute auch wieder phasenweise richtig gut gespielt. Ich glaube, so die ersten 20 Minuten in der ersten Hälfte viele Chancen auch gehabt, Tor erzielt, was leider abseits war. Ich glaube, man hat gesehen, dass wir an unsere Leistungsgrenze gehen. Aber ja, dass der Gegner heute halt mal wieder zu stark war.
Und außerdem spielt heute Abend jetzt gerade noch Hertha BSC gegen Mainz. Hertha könnte den sicheren Klassenerhalt fix machen, aber die Herthaner liegen zurück. 0:1 durch ein Tor von Silvan Wiedmann nach einem Torwartfehler von Lotka. 3 Jahre in Folge ist der HSV mit großen Ambitionen in die zweite Liga gestartet, nur um dann in den letzten Spielen der Rückrunde den Aufstieg zu verschenken. Diesmal könnte es andersrum sein. Die Hamburger, vor ein paar Spieltagen scheinbar abgeschlagen, haben den Aufstieg jetzt in der eigenen Hand. Weil Darmstadt gestern 1:2 in Düsseldorf verloren hat und der HSV heute gegen Hannover mit 2:1 gewinnt. Mats Nicholson berichtet.
Anders als in den Vorjahren beweist der Hamburger SV Nervenstärke im Saisonfinale. Glatzels beiden Toren in der ersten Hälfte folgte direkt der Anschlusstreffer von Sebastian Kerk. Hannover 96 machte ein richtig gutes Auswärtsspiel. Aber der HSV beschränkte sich nicht aufs Verteidigen, suchte immer wieder den Weg nach vorn und hatte vor allem in der Schlussviertelstunde gute Chancen, das dritte Tor zu erzielen. Der HSV kann den Aufstieg aus eigener Kraft schaffen. Ein Sieg am letzten Spieltag in Rostock und die Relegationsteilnahme ist sicher. Mit Patzern von Konkurrent Werder Bremen wäre sogar der direkte Aufstieg möglich. Für eine Nacht steht der Hamburger SV auf Platz 2 und hofft jetzt auf einen Bremer Ausrutscher in Aue.
Außerdem gewinnt Heidenheim 2:0 gegen Regensburg und Ingolstadt und Rostock trennen sich 0:0. Heute Abend kann dann Schalke gegen St. Pauli mit einem Sieg den Aufstieg klar machen. Sollte Pauli gewinnen, würden der HSV, Darmstadt, Bremen und St. Pauli alle mit 57 Punkten in den letzten Spieltag gehen. Punktgleich sind seit heute auch Turbine Potsdam und Eintracht Frankfurt in der Bundesliga der Frauen. Potsdam hätte mit einem Sieg Platz 3 und damit die Champions League-Qualifikation sichern können. Aber die Frankfurterinnen gewinnen heute das direkte Duell mit 2:0. Tabea Kunze.
Der Druck vor dem Spiel war groß, doch die Frankfurterinnen hielten ihm stand. Durch das 2:0 bei Turbine Potsdam lebt der Traum von der Champions League für Stürmerin Lara Praschnicker und ihr Team.
Ich glaube, wir präsentieren uns so gut als Mannschaft zusammen. Wir arbeiten als Mannschaft und wenn wir uns so unterstützen in jedem Training, in jedem Spiel, kann es nur gut werden. Ich glaube, wenn man so viel investiert, kommt der Erfolg und ich glaube, das ist die wichtigste Sache und ich bin so froh, dass wir das heute geschafft haben.
Die Ex-Potsdamerin Praschnicker traf in der 73. Minute nach einer Ecke zum 1:0. Henshaw erhöhte in der 81. mit einem Heber aus der Distanz auf 2:0. Beim Schlusspfiff stürmte die komplette Eintrachtbank aufs Feld. Dabei fällt die Entscheidung über die Champions League erst am letzten Spieltag, im Fernduell zwischen Potsdam und Frankfurt.
Wir sind jetzt endlich mit Potsdam punktgleich. Wir wissen, es ist noch nicht entschieden, aber wir wissen auch, dass wir noch im letzten Spiel alles geben werden, um die 3 Punkte zu holen. Und dann müssen wir aber auch noch hoffen, dass Potsdam nicht gewinnt.
Und der FC Bayern muss hoffen, dass der VfL Wolfsburg morgen nicht gewinnt, denn durch einen Sieg wären die Wolfsburgerinnen sicher Meister. Es geht gegen den Tabellenletzten Jena. Sportlich ist die Saison bei den Frauen also durchaus spannend. Wirtschaftlich hat die Frauenbundesliga aber noch viel Potenzial. Das zeigt der Saisonreport, den der DFB am Donnerstag für die Spielzeit 2020-21 veröffentlicht hat. Die Vereine haben zwar einen Rekordumsatz gemacht, zusammen insgesamt 15 Millionen Euro, sie haben dafür aber auch 30 Millionen Euro investiert. Gleichzeitig stagniert das öffentliche Interesse. Insgesamt hat es rund 20 Stunden weniger Berichterstattung im Fernsehen gegeben als in der Vorsaison, wo es allerdings auch ein bisschen mehr gab durch den Corona-Restart. Aber auch die Fanzahlen in den Stadien pendeln ja seit Jahren, und zwar schon vor Corona, bei nur durchschnittlich 1000 Fans auf den Rängen. Es gibt also viel zu tun im deutschen Frauenfußball und darüber habe ich mit Sabine Mamitsch gesprochen, seit März neue DFB-Vizepräsidentin und zuständig für Frauen im Fußball. Und sie habe ich gefragt, woran liegt es, dass in England und Spanien der Frauenfußball zu boomen scheint, in Deutschland aber nur stagniert?
Naja, so kann man das ja eigentlich nicht sagen. Ich glaube, wir sind auf einem richtig guten Weg. So wie Sie ja schon gesagt haben, ist im Saisonreport schon finalisiert, dass erstens die Erträge nach oben gehen. Das heißt, die Vereine investieren, vor allen Dingen natürlich auch die Lizenzvereine, die investieren und damit erkennen, dass die Marke Frauenfußball es wert ist, da tatsächlich auch nach vorne zu schauen. Auch bei den Nicht-Lizenzvereinen merkt man ja, dass die gut gehaushaltet haben. Da haben wir ja gar keinen Verlust gehabt. Der Personalaufwand geht nach oben. Das heißt also auch da, wir werden in der nächsten Saison einen hauptamtlichen Marketing- und Kommunikationsmenschen, also Frau, Mann, einstellen und zusätzlich auch noch eine halbe Stelle für den Pressesprecher. Das heißt, auch da geht die Professionalisierung in die richtige Richtung. Also von daher kann man jetzt nicht sagen, dass wir stagnieren, sondern wir investieren in ein Projekt, wo wir überzeugt sind, dass wir auch mit Blick nach vorne, wie sagte Sigi Dietrich bei dem Saisonreport so richtig, dass wir in 2-3 Jahren den Ertrag verdoppeln, wenn nicht sogar verdreifachen. Also wir werden in die richtige Richtung gehen.
Aber trotzdem, wenn ich da mal kurz reingehen kann, also Karin Danner, Managerin beim FC Bayern, hat der Sportschau gesagt, es ging vieles zu langsam voran. Andere Länder haben deutlich größere Sprünge gemacht und auch Bianca Rech, die Sportdirektorin des FC Bayern München, hat bei uns im Interview auch gesagt, wir müssen professionelle Rahmenbedingungen bieten, damit sich die Spielerinnen wirklich hundertprozentig auf das Fußballspielen konzentrieren müssen und nicht noch nebenbei arbeiten können. Von einem Vollprofitum ist die Bundesliga ja noch entfernt. Wie wollen Sie das abseits von einzelnen Personalentscheidungen beim DFB, wie wollen Sie denn die Aufmerksamkeit für die Frauenfußball-Bundesliga in den nächsten Jahren so steigern, dass wirklich der Ertrag dann auch sich verdreifachen kann, wie Sie gerade gesagt haben?
Also zum einen ist, glaube ich, mit dem Antrag beim DFB-Bundestag, dass wir den Fokus Flyer-Alarm, also Frauen-Bundesligen, mehr in den Fokus rücken. Das heißt zum einen, durch die wirtschaftliche Abteilung, also die KG im DFB, wird jetzt auch die Vermarktung eine zentrale Rolle nehmen. Das heißt, die Vermarktung vor allen Dingen für die Flyer-Alarm-Frauen-Bundesliga. Das heißt, ab 2023/24 werden neue TV-Verträge ausgehandelt. Und da ist der zuständige Mitarbeiter, das ist Dr. Holger Blask, der auch schon im Präsidium vorgestellt hat, wie die Strategie sein wird. Das heißt, da ist auf jeden Fall ein anderer Wind, sage ich mal, weht da, dass auch im Präsidium sofort Frauenfußball einen Fokus hat. Das kann ich vorher natürlich nicht, wird auch einen Fokus gehabt haben, aber man merkt, wir sehen, bei der Vermarktung müssen wir ein deutliches Plus erzielen. Für die Pokalendspiele haben wir schon ein Plus von, ich glaube, 100% erzielt für die nächste Saison. Das ist nämlich schon vermarktet worden. Und das sind natürlich Dinge, wo der DFB etwas für die Vereine tun kann. Das andere, professionelle Strukturen können nur die Vereine schaffen. Da ist natürlich ein Vorreiter, ich sage mal, Bayern München. Das hat Bianca Rech in ihrem Interview auch gesagt. Ne? Da gibt es nichts zu meckern. Die können die Infrastrukturen des Vereins nutzen, die medizinische Abteilung, die werden auch finanziell unterstützt. Und man merkt, dass es schon auch einen Aufwind gibt. Und aufgrund der, ich sag mal, der Chancengleichheit, die jetzt in diesem Jahrhundert auch mehr im Fokus ist, also Gleichstellung, Diversität, das sind ja alles Themen, die wir auch in der Zukunft mit bearbeiten werden. Und wenn man das noch mehr beleuchtet, werden wir auch mehr junge Zuschauer wieder in die Stadien bekommen. Denn ich glaube, das ist einfach eine Struktur, die auf dem letzten Jahrhundert so ein bisschen basierte. Ne? Frauen gehören an Herd, das ist ja ganz lange her, aber auch noch nicht so lange. Und ich bin mir sicher, dass das Eigenmanagement, das Selbstbewusstsein der Frauen auch viel größer wird in Zukunft und dass junge Menschen einfach gar keinen Unterschied mehr machen. Das wäre meine Vision, dass es egal, wo man hingeht, ob nun ein Frauenspiel sich anguckt oder ein Männerspiel. Dass das in anderen Ländern möglich ist, zeigt uns Barcelona. Das Stadion mit 92.000 noch irgendwas gegen Wolfsburg, es war großartig. Also das ist der Wahnsinn. Und die machen keinen Unterschied, ob da nun die Männer spielen oder die Frauen. Und das muss unsere Vision sein. Und da brauchen wir natürlich die Unterstützung der gesamten Bevölkerung auch. Und das müssen wir einfach auch mehr präsentieren.
Aber ist dieses Mindset im DFB schon auch wirklich angekommen?
Ich weiß nur, wofür ich stehe. Der DFB hat jetzt in seinem Präsidium von 15 aktiven Mitgliedern 5 Frauen. Das ist ein klares Votum für ein anderes Betrachten. Und natürlich durch die Offensive, die wir auch Frauen im Fußball haben. Wir haben ein eigenes Konzept, Frauen im Fußball, was der DFB auch verabschiedet hat. Also wir wollen selber im DFB dafür eine größere Sichtbarkeit erwirken. Und wenn wir das schaffen, dass der DFB, also ich sag mal das Gremium des Präsidiums, das auch trägt in die Landesverbände und die Landesverbände merken, wir haben da Nachholbedarf, dann glaube ich und bin sicher, dass das auch sich weiterentwickelt.
Sie haben gerade die Landesverbände angesprochen. Das nutze ich mal, um auf die Basis zu gucken, auf den Breitensport. Da hat es 2010 8.600 Mannschaften für Mädchen gegeben, 2020 nur noch 4.525. Also ein riesiger Rückgang. Und auch bei den Zahl der Frauenmannschaften, also bei denjenigen, die über 18 sind, ist das Niveau von den Mannschaftszahlen 2020 auf das Niveau von 2010 wieder gesunken. Was wollen Sie unternehmen, damit der Frauenfußball eben auch in der Breite sich entwickeln kann, was ja dann auch die Voraussetzung ist, damit es in der Spitze viele gute Talente gibt?
Ja, also zum einen gibt es so mehrere Untersuchungen. Was sind eigentlich die Gründe? Zum einen haben wir herausgefunden oder untersuchen lassen, dass wenn Mädchen im Alter von 6 bis 9 anfangen, dann bleiben sie dem Frauenfußball länger erhalten. Wir haben verschiedene Dropout-Gründe. Das ist zum einen das Freizeitverhalten, was sich auch bei den Jungen auswirkt. Das ist ja nicht so, dass da die Zahlen weiter nach oben gehen, sondern wir ähnliche Gründe haben. Wir haben fehlende Vorbilder bei den Mädchen. Also das heißt, auch da ist wieder TV, alles, was an Öffentlichkeit möglich ist. Ne? Also den Mädels fehlen die Vorbilder und dann komme ich wieder auf das gesellschaftliche Bild der Frau. Auch da wird ein Wandel passieren und dann ist das vielleicht auch eher ein Selbstbewusstsein. Natürlich spiele ich Fußball. Und wir wollen versuchen, mehr Mädchen im Kindesalter zu gewinnen und auch den Frauen- und Mädchenfußball im Landesverband noch mehr zu etablieren. Dafür haben wir jetzt folgende Aktionen. Einmal die Kinderfußballaktion, also das gilt ja für Jungen und für Mädchen. Das heißt, wir haben Spielformen im Kinderfußball 3 gegen 3. Es können also kleinere Mannschaften starten. Man braucht nicht mehr 11 Spielerinnen. 5 Mädels hat man zusammen, hat man ein Team und dagegen kann man dann starten. Wir versuchen jetzt also die Ressourcen, die ein Landesverband bietet, so zurechtzuschneiden und verschiedene Projekte mit dem Landesverband aufzustellen, um Mädchenfußball wieder zu verankern. Also tatsächlich das Ziel ist, bei den Jungen zu starten unter 10-Jährigen und dann in Kindergärten zu gehen, so Mädchenfußballtage zu starten.
In England gibt es ein Programm, beziehungsweise eine Strategie, wo vorgesehen wurde, dass es eben Trainingscenter, sogenannte Wildcats Center gibt für Mädchen. Und das hat innerhalb von 3 Jahren so gut geklappt, dass es da jetzt mehr als 1.600 solcher Zentren gibt, wo Mädchen spielen können, entweder frei oder im Club Angebote. Ist das etwas, was sich der DFB und die Landesverbände abgucken können?
Ja, das gehört sicherlich auch in den weiten Fokus. Also sag mal, Kinderfußball, da gibt es ja jetzt auch die kleinen Tore, die extra auch angeschafft werden. Ich weiß, dass viele Vereine von ihren Kreisfußballverbänden manchmal auch als Goodie zurückbekommen für gute Arbeit. Also dass dann einfach so ein Toreset auch spendiert wird oder irgendwelche.
Aber ist das vielleicht gerade genau das Problem, dass es immer noch so ein Goodie ist und es halt keine wirkliche Strategie? Also die Engländer haben gesagt, okay, wir setzen uns in 3 Jahren, setzen wir das Ziele, wir möchten mehr Schiedsrichterinnen haben, wir möchten mehr Jugendspieler haben und dann haben die das Step-by-Step durchgeführt und das, was Sie jetzt gerade beschreiben, ist so, ja, wir machen es, wenn es irgendwie passt, aber wenn es irgendwie nicht passt, dann passiert vielleicht bei einzelnen Landesverbänden auch nicht.
Da haben Sie mich falsch verstanden. Also es ist tatsächlich so, also zum Beispiel bei dem DFB Assist wird der Landesverband Ziele setzen und auch messbare Ziele und sagen so, in 5 Jahren oder in 3 Jahren, wenn der nächste Verbandstag ist oder was auch immer, möchten wir die Anzahl der Spielerinnen verdoppeln. Auch das steht im Masterplan. Auch da werden wir uns Ziele setzen und wir müssen da natürlich auch messbar sein. Wir können ja nicht sagen, wir wollen verdoppeln und dann ja, mal gucken, wie es geht. Und die Idee aus England ist sicherlich auch zu überlegen, wie gesagt, wir haben jetzt das Konzept Kinderfußball, weil wir davon überzeugt sind, die Kleinen in kleinen Teams auch besser an den Fußball ranzuführen und im Verein das zu ermöglichen. Und diese Sets, diese Fußballtore, die sind auch erschwinglich und die sind tatsächlich auch von, ich weiß es eben aus meinem Landesverband, dass einige Kreise einfach sagen, wir haben ein bisschen Geldüberschuss, wir geben den Vereinen diese Sets und damit sollen sie dann auch eine Unterstützung haben. Also da ist schon ein klares Ziel, was wir verfolgen und es wird auch messbar sein.
Dann zum Abschluss die Frage, wo soll denn der Frauenfußball, wenn alles klappt, aus Ihrer Sicht in 3 Jahren oder beim nächsten DFB-Bundestag, wo soll der Frauenfußball dann stehen? Welche Entwicklung erhoffen Sie sich für diese Zeit und welche Entwicklung nehmen Sie sich auch selber vor in Ihrer Position?
Also für mich ist ganz klar vorgegeben, also zum einen, dass unsere Vorreiterstellung im Fußball allgemein, also Gewinn der Europameisterschaft, wäre schon ein Traum. Champions League Finale Einzug, das wären schon auf der professionellen Ebene und natürlich im Breitensport Verdopplung der Mannschaftszahlen. Also wir haben tatsächlich in Schleswig-Holstein, das ist ja mein Landesverband, uns auf die Fahnen geschrieben, dass wir die Mädchenzahlen in den nächsten 3 Jahren um 30% erhöhen wollen. Also das heißt, da sind klare Steps und so muss das auf Landesebene auch sein, also auf breiter Ebene, dass die Anzahl der Mädchenspielerinnen erhöht werden muss. Und da reichen nicht 5%, sondern da muss man in 3 Jahren auch sagen, okay, 30% wäre schon super und alles, was da drüber ist, ist noch besser.
Sagt die DFB-Vizepräsidentin Sabine Mamic hier im Deutschlandfunk. Und in der Zwischenzeit hat Hertha BSC gegen Mainz ausgeglichen. Davy Selke durch einen Foulelfmeter zum 1:1. 5 Milliarden Euro. Für dieses Geld könnten Sie 13 Boeing 747 kaufen, den Pflegebonus in Deutschland 5-mal auszahlen oder Sie könnten in einen Fußballclub investieren, nämlich Chelsea London. Bis zum russischen Angriff auf die Ukraine war ja der Russe Roman Abramowitsch der Besitzer des Vereins. Der musste den Club jetzt aber abgeben und jetzt hat der Club einen Käufer gefunden, ein Konsortium rund um den US-Amerikaner Todd Bowley. Und die neuen Besitzer wollen eben diese 5 Milliarden Euro investieren. Was das genau bedeutet, darüber habe ich mit Kieran McGuire gesprochen. Er ist ausgebildeter Buchhalter und Sportjournalist und beschäftigt sich seit Jahren mit den Finanzen von Vereinen. Und er hat mir zuerst erzählt, wer der neue Besitzer von Chelsea überhaupt so ist.
Todd Bowley is an American investor.
Ein amerikanischer Investor. Er besitzt unter anderem die LA Dodgers, neben einigen anderen amerikanischen Sportfranchises. Offensichtlich erscheint es ihm und seinen Mitinvestoren ein lukratives Geschäft zu sein, den Chelsea Football Club zu kaufen. Das ist insofern bemerkenswert, weil Chelsea in der Ära von Roman Abramowitsch mehr Geld für Spielertransfers oder Gehälter ausgegeben hat und mehr Verluste eingefahren hat als jeder andere Club in der Premier League.
Ja, yeah, I mean, 5 billion euros. 5 Milliarden Euro, das ist viel Geld. Wie will Bowley daraus Profit erzielen?
We'll make a profit out of this?
Well, I think we have to be careful about the 5 billion euros.
Die Zahl von 5 Milliarden ist mit Vorsicht zu genießen. Die eigentliche Kaufsumme dürfte etwa bei 3 Milliarden liegen. Darüber hinaus hat Bowley zugesagt, im Laufe der kommenden 10 Jahre weitere 2 Milliarden Euro zu investieren. Das kann man sich ungefähr so vorstellen, dass man ein Haus kauft für 300.000 Euro. Mit dem Wissen, dass man in Zukunft noch einmal 200.000 Euro investiert, etwa für einen Anbau. Die Kaufsumme beträgt dann aber trotzdem nur 300.000 Euro. Das ganze Konstrukt der Übernahme ist auf den ersten Blick etwas verwirrend. Aber am Ende werden 3 Milliarden Euro auf ein Konto überwiesen, sobald der Vertrag unterzeichnet ist.
When the contract is signed.
So, you talked about the commitment of the 3 Milliarden Euro jetzt, später dann nochmal Investitionen von rund 2 Milliarden. Was bedeutet das für Chelsea?
What does this deal mean for Chelsea as a football club?
Well, first of all, Chelsea will exist as a football club and there was a danger.
Zunächst einmal wird Chelsea weiter als Fußballclub existieren. Dieser Status war tatsächlich gefährdet, denn die Lizenz, die es Chelsea erlaubt, weiter wirtschaftlich tätig zu sein, im Gegensatz zu Abramowitschs anderen Geschäftszweigen in Großbritannien, läuft zum 31. Mai aus. Deshalb ist die gute Nachricht für den Club, dass es nun wohl eine gewisse Sicherheit gibt, dass er weiter als Profiverein bestehen kann. Bei den weiteren künftigen Investitionen dürfte vor allem das Stadion im Vordergrund stehen. Die Stamford Bridge hat eine Kapazität von gerade einmal 41.000 Zuschauern. Dies ist relativ wenig, vor allem im Vergleich zu Manchester United mit 75.000 Zuschauern oder Manchester City mit 54.000 und Liverpool mit 55.000. Beide Clubs planen außerdem, die Kapazität zu erweitern. Arsenal und die Spurs haben beide ein Fassungsvermögen von etwa 60.000. Chelsea hat hier also einen Standortnachteil. Deshalb ist damit zu rechnen, dass die neuen Besitzer wohl Geld investieren werden, um die Kapazität zu erweitern oder andere Wege verfolgen, ein größeres Stadion zu bekommen. Ihnen wird auch gar nichts anderes übrig bleiben, gerade im Hinblick auf die neuen komplizierten Finanzrichtlinien der UEFA. Dadurch wird es künftig noch wichtiger, möglichst hohe Einnahmen aus dem Kerngeschäft zu generieren. Nimmt man die letzten vorliegenden Zahlen, erhält Chelsea geschätzt 40 bis 50 Millionen Euro weniger pro Saison als etwa Manchester United oder Tottenham. Wenn man schon von vornherein mit diesem Rückstand auf die Konkurrenz ins Rennen geht, wird es umso schwieriger, im Wettbewerb zu bestehen und die nötigen Ausgaben dafür zu bestreiten.
it makes it more difficult to compete when it comes to spending money.
You mentioned Roman Abramovich. Sie haben Roman Abramovich und die 3 Milliarden Euro erwähnt, mit denen der Verein gekauft wird. Was passiert mit diesem Geld?
What will happen with this money?
Well, he has said that he wants that money to go into a foundation.
Laut Abramovichs Worten sollte dieses Geld in einen Fonds gehen, der, Zitat, den Opfern des Konflikts in der Ukraine zugutekommen sollte. Aber diese Aussage war immer etwas nebulös. Die britische Regierung hat die klare Bedingung aufgestellt, dass von dem Geld nichts zurück an Abramowitsch fließen darf. Denn es gab konkret die Sorge, dass es heißen könnte, Wladimir Putin ist auch ein Opfer des Ukraine-Konflikts. Dies könnte dann bedeuten, dass das Geld zurück nach Russland fließt. Deshalb ist nun vorgesehen, dass das Geld nur auf ein Konto überwiesen werden soll, das gewissermaßen eingefroren wird. Beziehungsweise ein Konto, von dem das Geld nur mit Zustimmung der britischen Regierung abgehoben werden kann. Es ist davon auszugehen, dass die Regierung Treuhänder einsetzen wird, um das Konto zu verwalten und die Weiterverwendung zu überwachen, bei welcher Wohltätigkeitsorganisation das Geld am Ende landet.
Sagt der britische Sportjournalist Kieran Maguire. Für Roman Abramowitsch bedeutet der Krieg in der Ukraine also, dass er seinen Fußballclub verliert. Für die Menschen aus der Ukraine bedeutet der Krieg, dass sie um ihr Leben und ihre Heimat fürchten müssen. Dazu gehören auch die Mitglieder von Schachtar Donetsk. Viele der Spieler, die in der Jugendakademie gespielt haben, hat der Verein außer Landes gebracht, nach Kroatien. Wir haben uns vor Ort umgehört. Juraj Vidoljak und Konstantin Eckner über Nachwuchsspieler im Exil.
Schachtar Donetsk ist schon länger ein heimatloser Fußballverein. Der ukrainische Serienmeister muss im Jahr 2014 aufgrund des bewaffneten Konflikts in der Ostukraine die eigene Stadt verlassen. Das Trainingsgelände wird von Artillerie getroffen, genauso wie die Donbass-Arena, in der 2012 noch EM-Spiele stattgefunden haben. Schachtar flieht damals erst nach Lviv, dann nach Charkiw, später nach Kiew. Aber seit der Invasion russischer Truppen im Februar ist auch die ukrainische Hauptstadt nicht mehr sicher für die Spieler und alle anderen Angehörigen von Schachtar. In den ersten Tagen des Angriffs verstecken sich manche Spieler in einem Hotel in Kiew. Inzwischen sind viele der ausländischen Profis in ihre Heimat zurückgekehrt. Doch die Sorgen drehen sich nicht nur um die Profispieler, sondern beispielsweise auch um die Jugendteams. Bei Schachtar wird ein Teil der Jugendkicker zu Beginn des Krieges nach Hause geschickt, wie Jugendakademieleiter Edgar Cardoso berichtet.
Als der Krieg begann, wurden die Spieler darum gebeten, unverzüglich in ihre Heimat zu gehen. Natürlich waren einige Spieler aufgrund der russischen Truppenbewegungen schlicht nicht in der Lage, nach Hause zu gelangen. Also Spieler aus Kharkiv, eine der ersten Städte, die angegriffen wurden, und aus dem Donbass. Wir haben natürlich einen größeren Teil von Spielern aus der Donbass-Region. Die konnten nicht nach Hause gehen. Es war zu diesem Zeitpunkt nicht sicher. Sie blieben in der Akademie, eine Gruppe von 25 bis 30 Spielern.
It was a group of 25 to 30 players.
Als sich die Lage allerdings auch rund um Kiew zuspitzt, müssen die Verantwortlichen von Schachtar eine Lösung finden. Sportdirektor Dario Cerna nutzt als ehemaliger kroatischer Nationalmannschaftskapitän seine Kontakte in der Heimat und organisiert eine Ausreise nach Zagreb.
Of course, most of the players were interested in to leave the country. That was very dangerous and to be in a safe place.
Natürlich waren die meisten Spieler daran interessiert, dieses gefährliche Land zu verlassen und in die Sicherheit zu reisen. Zunächst ging es aber nicht um Fußball, sondern um humanitäre Angelegenheiten. Wie evakuiert man alle? Wie gelangt man in Sicherheit? Plötzlich fanden wir uns dann mit 85 Spielern in Split wieder, da wir Zagreb nach einer Woche verlassen haben.
Now in Split, because we left Zagreb after a week.
Erinnert sich der Portugiese Edgar Cardoso. Und in Split befinden sich die Jugendteams von Schachtar bis heute, mehr als 1500 Kilometer entfernt von Kiew. Dort können sie unter verhältnismäßig normalen Bedingungen trainieren und ihrer Fußballleidenschaft nachgehen. Aber die ersten Wochen sind trotzdem von großer Sorge geprägt. Denn zunächst besteht keine Verbindung zu den Angehörigen in der Ukraine.
Als sie dann Kontakt aufnehmen konnten, habe ich Weinen, Lachen, Grinsen, Schreien und Brüllen alles zur gleichen Zeit vernommen.
Erinnert sich Ina Desjuk. Sie gehört zum Trainerteam von Schachtar, das in Split tätig ist. Im Gespräch vor Ort berichtet Desjuk, dass sie eigentlich Mädchenteams und Hockeymannschaften trainiert. Aber da nicht alle männlichen Trainer ausreisen dürfen, entscheidet sie sich dazu, mit nach Kroatien zu kommen und sich um die Jungs zu kümmern.
Das sind nicht einfach irgendwelche Kinder. Nun sind das meine. Ich behandle sie genauso wie mein eigenes Kind. Denn ich kann genau nachvollziehen, was jede einzelne Mutter in diesem Moment fühlen muss, da sie sich weit weg von ihrem Kind befindet.
Natürlich ist das Schicksal der Schachtar-Jugendteams nur eines von sehr vielen im Ukraine-Krieg. Nicht wenige Ukrainer trifft es noch bedeutend schwerer und sie müssen die Flucht ganz alleine antreten. Trotzdem ist der Fußball ein wichtiges Symbol im Land, weshalb auch die ukrainischen Profispieler das Land trotz Mobilmachung verlassen dürfen, mit einer Sondergenehmigung.
Die versucht man natürlich auch in einer gewissen Weise zu schützen, weil die sollen ja auch später noch Fußball spielen. Also die sind dann eben, wie gesagt, im Ausland und bekannte aktive Profifußballer sind, soweit ich weiß, also zumindest nicht aus der Premier League, nicht aktiv an den Kämpfen beteiligt.
Sagt Osteuropa-Experte Ingo Petz. Die Spieler helfen anderweitig. Wie Dynamo Kiew absolviert auch Schachtar jetzt Freundschaftsspiele in Europa, um Geld für Geflüchtete zu sammeln. Nach dem Kriegsende sollen sie den Landsleuten wieder zu Hause Freude bereiten und in ein paar Jahren dann auch die heutigen Jugendkicker von Schachtar, die momentan, wie Edgar Cardoso berichtet, zumindest auf dem Rasen vieles ausblenden können.
Ich denke, Fußball ist der einzige Grund für sie, zufrieden und glücklich zu sein in dieser Zeit. Denn wenn sie nicht trainieren oder Fußball spielen würden, würden sie jeden Tag daran denken, was in der Ukraine geschieht.
What is happening in Ukraine?
Ein Verein im Exil, Juraj Vidoljak und Konstantin Eckner über Schachtar Donetsk. Ungarn hat in den vergangenen Jahren immer wieder Gastgeber für große Sportereignisse gespielt. Während der Hochzeit von Corona sind ja manche Fußballteams sogar extra nach Budapest geflogen. Viktor Orban hat's gefreut. Und auch der Radsport ist in diesem Jahr mit einer großen Rundfahrt zu Gast. Der Giro d'Italia hat gestern in Budapest begonnen und heute gab es ein Einzelzeitfahren durch die Hauptstadt. Holger Gersker über den Ausgang.
Voriges Jahr musste Emanuel Buchmann nach einem Sturz den Giro d'Italia aufgeben. Damals lag er in aussichtsreicher Position. Im Jahr davor kostete ihn ein Sturz in der Vorbereitung die gute Tour de France-Form. Und nun wieder ein Crash. Ausgerechnet im Einzelzeitfahren rutschte ihm das Vorderrad weg. Es sieht nicht nach einer gravierenden Verletzung aus, aber in der Gesamtwertung liegt der Ravensburger jetzt erstmal deutlich zurück. Er verlor knapp eine Minute. Ganz anders lief es für seinen Teamkollegen Lennart Kemner. Der Tour de France-Etappensieger hielt nach einer starken Fahrt lange die Bestzeit und kam letztlich mit 17 Sekunden Rückstand auf einen guten 8. Platz. Gewonnen hat dieses Zeitfahren durch die Budapester Innenstadt mit dem Bergaufziel am Burgpalast etwas überraschend der Brite Simon Yates. Mit Platz 2 baute der Sieger der ersten Etappe, der Niederländer Mathieu van der Poel, seine Führung in der Gesamtwertung weiter aus.
Eine weinende Annika Schleu auf dem Rücken eines verängstigten Pferdes, dazu noch der Faustschlag von Bundestrainerin Kim Reisner gegen das Pferd. Diese Bilder vom modernen Fünfkampf bei den Olympischen Spielen in Tokio sind hängen geblieben und haben Folgen. Reisner wurde verwarnt und wurde zu einer Fortbildung verdonnert. Und die Bilder haben sogar die Sportart wahrscheinlich mit verändert. Denn das Reiten soll nach Olympia 2024 ersetzt werden als Disziplin. Durch einen Hindernislauf, wie der Weltverband in dieser Woche bekannt gegeben hat. Eine Entscheidung, die gemischte Reaktionen hervorruft. Sabine Lerche mit den Stimmen.
SportlerInnen und Sportler, die Wände erklimmen müssen, Wassergräben überspringen oder sich an Gerüsten entlanghangeln müssen. So oder so ähnlich könnte die Zukunft des modernen Fünfkampfs aussehen. Denn eine Art Hindernislauf soll das Reiten ersetzen. Eine Disziplin, die gut zum modernen Fünfkampf passen würde, findet der Weltverband. Erfinder Pierre de Coubertin hatte vor mehr als 100 Jahren mehrere Disziplinen aus dem Militär vereint. Und der Hindernislauf hat seine Wurzeln in der militärischen Ausbildung. Auch die deutsche Bundestrainerin Kim Reisner kann verstehen, warum eine Hindernisdisziplin favorisiert wird.
Auch wir werden darum kämpfen, im olympischen Programm zu bleiben. Und dieser Obstacle Run oder diese Variation, es gibt ja da ganz verschiedene von Ninja Warrior bis weiß ich nicht was, militärisch. Wir kommen aus dem Militär eigentlich und deswegen auch Coubertin-kompatibel sozusagen, dass man da in die Richtung Popularität auch über einen großen Teich guckt. Und so eine Sachen haben schon eine Beliebtheit, ne? Sie sind spektakulär. Und ich glaube, das ist dann ist so der Ansatz, wo man sagt, ja, damit könnten wir auch Leute anziehen.
Mehr Publikum, aber auch mehr FünfkämpferInnen. Denn das Springreiten sei kostspielig und elitär. Das ist auch das Hauptargument des Weltverbands UIPM. Reiten schließe viele Nationen und SportlerInnen aus. Im Sinne des olympischen Gedankens soll mit der neuen Disziplin der moderne Fünfkampf niederschwelliger werden. Dafür müsse man aber nicht das Reiten abschaffen, sagt die ehemalige britische Fünfkämpferin Kate Allenby, die sich mit der Interessengruppe Pentathlon United für den Erhalt des Reitens einsetzt.
Es geht nicht um das Reiten. Es ist die UIPM, die beschlossen hat, dass das Reiten das Problem ist, dass es nicht zu dem passt, was das IOC von einer olympischen Sportart verlangt. Universalität, Ticketverkäufe, Präsenz in den sozialen Medien. Das sind alles Versäumnisse eines internationalen Verbandes. Es ist kein Problem des Produkts.
Das Produkt moderner Fünfkampf ist in den letzten Jahren oft geändert worden. Schießen und Laufen wurde zum Laser Run kombiniert. Die Wettkampfzeiten wurden immer wieder verkürzt. Das gehe anderen Sportarten aber auch so, stellt Reisner fest.
Es wird halt alles schnelllebiger. Vieles wird gekürzt, das sieht man ja auch. Gehen, ne? Die lange Distanz fällt weg. Beim Schwimmen haben die Langdistanzen auch immer Probleme, wird auch immer alles ein bisschen mehr verkürzt. Und unser Format von 5 Tagen über 3 zu einem Tag, Veränderung steckt immer drin. Es geht nur immer schneller. Und irgendwann, denke ich, muss man halt auch überlegen, ja, ist es dann noch die Sportart? Es muss nur noch alles machbar sein.
Wie machbar die angestoßene Veränderung für den modernen Fünfkampf ist, wird sich im Sommer zeigen. Nach dem Weltcup-Finale in Ankara soll eine Testphase starten. In Testwettkämpfen in Europa, Asien und Amerika sollen 2 Varianten der Hindernisdisziplin erprobt werden. Genauere Informationen gäbe es noch nicht. Auch nicht für die nationalen Verbände. Dadurch hinge man ganz schön in der Luft, so Trainerin Reisner.
Wir wissen, dass es ein Obstacle Run werden soll. Wir wissen im Detail noch nicht, wie es aussehen soll. Das heißt, wir können auch noch nicht anfangen, mit irgendjemandem zu trainieren. Wir können uns jetzt, da wir wissen, okay, Reiten ist raus, das soll es werden. Jetzt können wir uns schon mal ansatzweise Gedanken machen, wie wollen wir denn vorgehen?
Insgesamt hat es von Nationen und SportlerInnen 60 Vorschläge für neue Disziplinen gegeben, um das Springreiten zu ersetzen. Der Weltverband hatte den Prozess nach den Spielen in Tokio angestoßen. Allenby zweifelt aber daran, ob das überhaupt nötig gewesen wäre.
Die Informationen, die uns vom IOC vorliegen, besagen, dass das IOC die UIPM nie aufgefordert hat, das Reiten abzuschaffen. Das ist der erste Punkt. Der zweite ist, dass das IOC uns auch gesagt hat, dass es nicht einverstanden wäre, wenn eine neue Sportart ihrer Ansicht nach durch eine Hintertür in das olympische Programm aufgenommen wird. Das IOC hat sehr strenge Kriterien und Wege für die Aufnahme neuer Sportarten in das olympische Programm. Und dies wäre eine Aufnahme durch die Hintertür. So etwas hat es noch nie gegeben.
Allenby und Pentathlon United haben deswegen einen Brief an das IOC verfasst und fordern, dass nicht nur der Entscheidungsvorgang zur neuen 5. Disziplin untersucht wird, sondern auch der gesamte Weltverband des modernen Fünfkampfs. Es sei in den letzten Jahren viel Missmanagement betrieben worden, so Allenby.
Wenn die UIPM diesen Fall gewinnt, wird ein Präzedenzfall geschaffen, der es ermöglicht, erneut höhere Gewalt anzuwenden, um eine der anderen Disziplinen zu streichen. Das naheliegendste Beispiel ist das Fechten, weil sie außerhalb des kontinuierlichen Formats liegt, das die UIPM zu fördern versucht. Wenn man also eine andere Sportart einbaut, dann ist es nicht mehr moderner Fünfkampf.
Für Allenby geht es also nicht nur ums Reiten, sondern um die generelle Frage, wie der moderne Fünfkampf in Zukunft aussehen könnte. Für das Überleben sei aber auch das Ansehen in der Gesellschaft wichtig, meint Reisner, und erinnert daran, dass das Reiten schon vor Tokio 2021 kritisiert wurde.
Die Gesellschaft verändert sich, die Ansprüche werden anders, die Leute wollen vielleicht auch was anderes sehen. Und ja, wenn Reiten nicht mehr so zeitgemäß ist oder auch man sagt, nee, das wollen wir nicht mehr, diese Bilder, dann muss man es vielleicht auch akzeptieren.
Sabine Lerche über die neue Disziplin im modernen Fünfkampf. Es war eine kleine Revolution, die Sarah Voss angestoßen hat. Statt in einem sehr knappen Outfit turnt sie im vergangenen Jahr in einem Ganzkörperanzug. Ein Signal gegen Sexualisierung im Sport, für das Sarah Voss mit dem Fairplay-Preis des Deutschen Olympischen Sportbunds ausgezeichnet worden ist. Meine Kollegin Marina Schweizer war bei der Verleihung am Donnerstag mit dabei und hat mit ihr gesprochen.
Sarah Voss, was bedeutet Ihnen dieser Preis? Mich ehrt es auf jeden Fall, den Sonderpreis, Fairplay-Preis bekommen zu haben. Vor allen Dingen auch für das, wofür wir stehen, eben die Selbstbestimmung für die Turnanzüge, dass man eben tragen kann, was man möchte und die Option hat, kurze und auch lange Anzüge zu wählen und sich wohlzufühlen und seine beste Leistung zu bringen.
Sie haben mal gesagt in einem Interview danach, dass der Anzug eigentlich gar nicht so unbedingt ein Statement gegen Sexismus sein soll oder ein Protest gegen Sexismus. Was wollten Sie dabei klarstellen?
Auf jeden Fall eben ein Schritt für die Selbstbestimmung. Also es ist in keinster Weise ein Protest. Wir wollen auf jeden Fall neue Chancen, neue Türen eröffnen für jüngere Athleten, für ältere Athletinnen im Breitensport, im Leistungssport. Eben eine andere Option bieten, sich zu kleiden, für sich einzustehen, sich wohlzufühlen und sich weiterzuentwickeln.
Können Sie mal beschreiben, was es da so für Situationen gibt als Sportlerin? Also normalerweise waren es eher Anzüge oder sind es Anzüge, die eher wie so ein Badeanzug vielleicht aussehen. Situationen, in denen man sich einfach generell körperlich unwohl oder beobachtet fühlt? Oder können Sie uns da so ein bisschen mitnehmen, was da bei einem abläuft, wenn man im Training oder dann vielleicht auch auf der ganz großen Bühne steht?
Ja, das sind einige Faktoren. Also wir fangen ja im Kinder- und Jugendbereich an mit dem Turnen. Da ist es vielleicht dem einen oder anderen noch nicht so in den Sinn gekommen, was es natürlich auch mit sich bringt, eben nur im Turnanzug aufzutreten, eben auch vielleicht international präsent zu sein. Und man ist natürlich vielen Blicken ausgesetzt, den einen oder anderen Menschen, die vielleicht mehr hineininterpretieren, als sie sollten. Wir sind Kinder, wir sind junge Frauen, da bleibt dies natürlich nicht aus. Das kann man natürlich auch nicht ändern, indem man einen langen Anzug anzieht, aber auch da einfach die Chance bieten, sich als Athlet selber zu schützen, vielleicht auch wohler zu fühlen. Und man muss sich vorstellen, wir sind hochakrobatische, leistungsorientierte Sportart. Es kommt natürlich vor, dass wir im internationalen Bereich, aber auch im Breitensportbereich, dass Fotos auftauchen. Wir spreizen die Beine, wir springen ab. Und da kann es sein, dass der Anzug verrutscht eben und dass Bilder geschossen werden, die vielleicht so nicht sein sollten und die dann verbreitet werden oder wir eben darauf keinen Einfluss haben. Und das sind eben Geschichten, wo wir die Athleten, aber auch die Fotografen schützen wollen.
Es gibt ja ein Thema, das in den letzten Jahren immer wieder aufgekommen ist, das sogenannte Bodyshaming auch, also dass Frauen und Männer für irgendwelche Eigenheiten an ihren Körpern, weil sie vielleicht nicht so aussehen wie Topmodels, in ein komisches Licht gerückt werden, dass ihre Körper einfach diskutiert werden. Haben Sie sowas in die Richtung auch erlebt und denken Sie, dass der Anzug dabei auch helfen kann?
Es ist natürlich super schade, wenn man hört, dass man eben nur auf sein Äußeres reduziert wird, eben auch auf den Körper. Die Sportart an sich, Turnen, bietet so viel mehr, als zu sagen, man muss einen bestimmten Körperbau haben, um diesen ausüben zu können. Und deswegen finde ich ja Turnen auch so faszinierend. Jede Art von Turnerin, sei sie klein, groß, athletischer gebaut, schmaler gebaut, chinesisch, asiatisch. Es ist vollkommen egal, aus welchem Land man kommt, was man eben für Voraussetzungen mit sich bringt. Man findet seine Nische im Turn und das ist eben auch das, was wir damit eben verkörpern wollen. Man kann tragen, was man möchte und seine beste Leistung bringen und so sollte es auf jeden Fall sein.
Wären eigentlich weitere Anzüge auch denkbar? Vielleicht dann nicht ganz so im Hochleistungssport, wo es irgendwo dann möglicherweise störend ist. Ich kann mir vorstellen, so ein ganz eng anliegender Anzug bringt einen vielleicht auch in eine Situation, dass man irgendwann das Gefühl hat, es wird praktisch jede Körperlinie auf dem Silbertablett präsentiert.
Es wird wahrscheinlich auch Weiterentwicklungen geben, aber wir haben in erster Linie die Version als praktisch Alternative jetzt geboten. Es wird sich hoffentlich auch weiterentwickeln, weiter in die Diskussion gegangen und weitere Optionen ergeben für den breiten Leistungssport, wo sich eben Athletinnen für stark machen und wo sie sich dann vor allen Dingen wohlfühlen.
Haben Sie schon Anfragen aus dem Beachvolleyball? Da gibt es ja eine Kleiderordnung, die ganz gegenteilig ist.
Tatsächlich noch nicht, aber vielleicht kommt die ja noch.
Denken Sie an solche Sportarten auch, dass die da vielleicht sich mal ein bisschen bewegen könnten?
Ich finde, das ist jedem frei überlassen. Wir wollen ja auch nicht mit unserem Anzug bezwecken, dass jeder jetzt das tragen muss. Es ist ja immer noch die Selbstbestimmung. Wenn Athletinnen sich trotzdem gerne in einer anderen Form präsentieren wollen, sei es wie im Beachvolleyball oder in der Leichtathletik, dann ist es ihnen vollkommen frei und das unterstütze ich auch vollkommen. Aber soll es dann doch Athletinnen geben, die sich eben in eine andere Richtung orientieren wollen, wollen wir eben eine weitere Möglichkeit bieten und die nach vorne tragen.
Turnerin Sarah Voss im Interview mit meiner Kollegin Marina Schweizer. Großer Jubel heute am Berliner Ostbahnhof. Hunderte Fans der Eisbären Berlin haben den neuen Eishockeymeister empfangen. Viele Spieler können den 9. Meistertitel der Berliner aber nicht lange feiern, denn am Freitag beginnt schon die WM. Und Christian Künast, Sportdirektor beim Deutschen Eishockeybund, hat bei uns im Sportgespräch auf das Turnier vorausgeblickt. Oliver Gerstenberger.
Ein Ziel gibt es noch nicht für die WM in Finnland, obwohl das Turnier in wenigen Tagen beginnt. Christian Künast will aber erst abwarten, wer überhaupt mitfahren kann, bevor er eine Prognose abgibt. Es sei kein Selbstläufer, das Viertelfinale zu erreichen, so der Sportdirektor des Deutschen Eishockeybundes. Wo die deutsche Nationalmannschaft steht, kann sie gleich in ihrem Auftaktspiel testen. Es geht gegen keinen geringeren als gegen die beste Eishockeynation der Welt, Titelverteidiger Kanada.
Das ist auf alle Fälle ein Gradmesser. Wir wissen nach diesem Spiel, wo wir stehen. Lieber haben wir gleich einen Top-Favoriten vor der Brust, dann wissen wir wirklich genau, wo wir stehen. Und dann, glaube ich, kann man sich auch orientieren, wo die Reise hingehen soll.
Eigentlich wäre auch Russland Gruppengegner der Deutschen gewesen. Nun ist dafür Frankreich nachgerückt.
Also Krieg ist immer eine schreckliche Sache. Und am Ende war das die einzige mögliche Konsequenz, Russland und Weißrussland von der WM auszuschließen und auch die WM nächstes Jahr zu entziehen. Für mich war das die einzig mögliche Konsequenz.
Bei der letzten WM in Lettland vor einem Jahr haben die Deutschen mit Platz 4 nur knapp eine Medaille verpasst. Bei den Olympischen Spielen in China gab es allerdings ein frühes Aus. Und auch die Testspiele hat das DEB-Team zuletzt verloren. Man habe aber wichtige Erkenntnisse daraus ziehen können, so Künast.
Viele, viele Kleinigkeiten, die international heute auch den Ausschlag geben. Schlägerarbeit, Bremsen statt einen Bogen zu fahren, Zweikampfverhalten. Da haben wir uns sehr gut weiterentwickelt und da sind wir auf einem guten Weg.
Wie wichtig ein gutes Abschneiden bei der WM ist, zeigt die Erfahrung nach dem deutschen Olympiasilber von 2018. Gerade was den Nachwuchsbereich angeht, trägt die Nationalmannschaft als Zugpferd große Verantwortung, weiß auch Künast.
In jeder Sportart ist die Nationalmannschaft das Aushängeschild. Und man hat es damals gesehen, 2018 nach Olympia, war eine Steigerung in Neuaufnahme im Verein, neuen Mitgliedszahlen. Und das ist unsere Aufgabe und auch eine Nationalmannschaft, bringt der Nation zusammen. Und das ist, glaube ich, das Hauptaugenmerk einer Nationalmannschaft.
Die Nachwuchsarbeit liegt ihm besonders am Herzen. Dort sieht Künast noch Entwicklungspotenzial. Andere Ligen, wie Schweden zum Beispiel, seien Deutschland da voraus. Das zeige auch die gerade beendete U18-WM, die das deutsche Team auf dem letzten Platz abgeschlossen hat.
Ich habe gewusst, dass es für die U18 ein enorm schweres Turnier ist, weil wir eben gegenüber anderen Nationen in diesem Altersbereich noch etwas zurück sind. Und das ist unsere Aufgabe, das auch zu verbessern. Für Deutschland wird auch in den nächsten Jahren in der U18-WM der Kampf gegen den Abstieg Prämisse Nummer 1 sein.
Mehr Hallen, mehr Eisflächen schaffen, das würde den Anreiz für Kinder vergrößern, Eishockey zu spielen. Denn spätestens mit 13, 14 Jahren sollte man sich für eine Schwerpunktsportart entschieden haben, so Künast.
Und wenn ich aber jetzt in Kanada Eishockey spielen will als Kind, dann gehe ich jetzt raus bei der Haustür und da ist eine Eisfläche im Umkreis von 5 Minuten. Und bei uns ist es halt oft eine Eisfläche zu suchen im Umkreis einer Stunde oder mehr. Und das, glaube ich, ist ein Problem oder ein Hauptaugenmerk, wo wir haben sollten in der Struktur.
Das Beste, was das internationale Eishockey zu bieten hat, ist die NHL. Wer Spieler aus der Eishockey-Profiliga in Nordamerika in seinem WM-Kader hat, ist schon mal ganz gut ausgerüstet. Im deutschen Kader stehen 3 NHL-Spieler. Deutschlands Superstar Leon Dreiseitel kämpft aber noch in den Playoffs der NHL um den Stanley Cup und fährt nicht mit nach Finnland. Trotzdem reist das deutsche Team mit Selbstvertrauen zur WM.
Der große Teil weiß, okay, wir können an einem guten Tag jeden Gegner in der Welt schlagen.
Und auch wenn sich DEB-Sportdirektor Künast nicht auf einen Platz festlegen will, hat er ganz klare Vorstellungen, wie die Spieler auftreten sollen.
Wenn ich weiß, dass wir jeden Tag alles dafür getan haben, dass die Mannschaft ihre Leistung abliefern kann, dann kehre ich in ein gutes Gefühl zurück.
Und das ganze Sportgespräch mit Christian Künast finden Sie in der DLF-Audiothek. Für die Leichtathletinnen und Leichtathleten sind die European Championships in München eines der Highlights der Saison. Aber ausgerechnet der Zehnkampf-Weltmeister könnte fehlen, berichtet Peter Schulz.
Zehnkampf-Weltmeister Niklas Kaul muss um die Heim-EM im August in München bangen. Beim traditionsreichen Mehrkampf-Meeting in Ratingen stieg Kaul bereits zur Halbzeit aus gesundheitlichen Gründen im 400-Meter-Lauf nach nur wenigen Schritten aus. Zuvor war der Weltmeister von 2019 in allen Disziplinen weit unter seinen Möglichkeiten geblieben. Kaul muss nun den letzten Wettkampf vor der EM Ende Mai in Götzis nutzen, um die EM-Norm zu knacken. Für die Leichtathletik-Weltmeisterschaft im Juli in Eugene in den USA ist der 24-Jährige als Titelverteidiger automatisch qualifiziert. Zur Halbzeit des Mehrkampfmeetings in Ratingen führt Simon Ehammer im Zehnkampf mit knapp 4.600 Punkten. Der Schweizer erreichte unter anderem 8,30 Meter im Weitsprung, Weltbestleistung innerhalb eines Zehnkampfs. Im Siebenkampf der Frauen liegt nach dem ersten Tag die Leverkusenerin Sophie Weißenberg in Führung, dicht gefolgt von der Vize-Weltmeisterin von 2017, Caroline Schäfer aus Frankfurt.
Und das war zum Ende von Sport. Am Samstag nochmal Peter Schulz. Zwischen Hertha und Mainz steht es weiterhin 1:1. Das Ergebnis dann um 22.50 Uhr in Sport aktuell. Wenn Sie mögen, hören wir uns dann wieder. Mein Name ist Maximilian Rieger. Jetzt wünsche ich Ihnen aber erstmal einen schönen guten Abend.